Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Und ich habe noch nie was geschrieben. Ich bin immer so am Überlegen. Schreibst du mal was, schreibst du nichts? Und dann überlege ich 10 Minuten und einen halben Tag später und denke ich, ach, machst du nicht. Und da habe ich zum ersten Mal, schreibe ich was.
Und zack, im Radio.
Und zack, bin ich schon im Radio.
Und zack sind Sie im Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Ich bin Christoph Sterz, ich bin aus der Medienredaktion vom Deutschlandfunk und die da gerade so gelacht hat am Schluss, das ist Ann-Kathrin Büsker. Die ist aus unserer Zeitfunkredaktion, also aus der Redaktion, die hier so die ganze Tagespolitik und so abdeckt und auch die Kommentare. Ja, und der Mann, der uns geschrieben hat, den Sie auch gerade schon am Anfang gehört haben, den nennen wir in diesem Podcast einfach mal Johannes Schmidt. Der ist Berufsmusiker aus Berlin, aber er ist noch viel mehr. Also er ist Zuschauer, er ist Leser und er ist vor allem ein ziemlicher Powerhörer vom Deutschlandfunk. Ja, und uns drei beschäftigt das Thema Meinung. Also wie weit darf das mit der Meinung und das mit den Kommentaren im Journalismus eigentlich gehen? Wann müssen wir solche Meinungen einfach mal aushalten? Und wo ist da auch vielleicht die Schmerzgrenze ganz eindeutig erreicht?
Ich hatte mich an den Deutschlandfunk einmal gewandt. Das ging um einen Kommentar der Kollegin Silke Hasselmann.
Schicken wir das technische Hilfswerk nach Griechenland, bauen wir ein menschenwürdiges Auffanglager. Doch Brandstifter gehören nicht auch noch belohnt, wie verzweifelt sie auch immer gewesen sein mögen.
Und es wurde auch in der Sendung kontrovers besprochen von ihrer Chefredakteurin, der Frau Wenzin.
Es gibt im Deutschlandfunk, das ist unser Job, eben nicht die eine Meinung, sondern wir sind dafür da, dass wir die Welt auch in ihren Meinungen und Kommentierungen spiegeln.
Und sie hat diesen Kommentar, der sich um Lesbos drehte und relativ scharf, also recht scharf formuliert war, geäußert, dass das Deutschlandradio unglaublich viel Kritik auf sich gezogen hat mit diesem Kommentar.
Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ein Kommentar jemals insgesamt, wenn man alles zählt über Facebook, Twitter und so weiter, 10.000 Reaktionen hervorgerufen hat, 80-90% negativ.
Und dass sie hat den verteidigt, weil sie der Meinung war, der war sehr pointiert. Aber man muss als Sender, als Deutschlandradio, so habe ich es zumindest verstanden, muss man sowas auch mal aushalten. Und daraufhin hatte ich geschrieben an den Sender, dass ich das sehr gut finde, dass der Deutschlandfunk oder das Deutschlandradio, sagen wir mal, die Meinungsvielfalt so weit abbildet.
Vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz, weil jetzt auch nicht jeder dieses Ding kennt, ne? Also ja. Brandstifter gehören nicht auch noch belohnt, das ist so ja der Titel, der auch auf unserer Homepage zu diesem Kommentar steht so und kommt eben von Silke Hasselmann, das ist unsere Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern und es geht um Moria, um dieses abgebrannte Flüchtlingslager. Und so der Tenor ist, sie will nicht, dass die Geflüchteten nach Deutschland kommen, sondern dass ihnen vor Ort geholfen wird. Und das hat echt krasse Reaktionen hervorgerufen, einfach auch, weil die Formulierungen zum Teil ziemlich drastisch waren von der Wortwahl her. Es gab den Vorwurf, das Ganze sei inhuman und zynisch. Und Ann-Kathrin, ich glaube, das habt ihr auch in der Redaktion dann diskutiert, dass eben die Faktenlage
genau zu dem Zeitpunkt
umstritten war, sagen wir mal
schwierig.
So.
Also sie hat im Prinzip argumentiert, weil die das angezündet haben, dürfen wir die nicht hierher holen. Aber es ist nach wie vor nicht klar bewiesen, dass dieses Flüchtlingslager tatsächlich angezündet wurde von Flüchtlingen, die dort drin gelebt haben. Es gibt, die griechische Regierung vertritt diese These, aber zu dem Zeitpunkt auch des Kommentars war das eben kein Faktum. So, und sie hat aber ihre These darauf aufgebaut und das ist immer eine Schwierigkeit, weil selbst bei einer Meinung, also jeder und jede kann meinen, was sie möchte, aber wenn daraus eine journalistische Form wird, dann muss die Faktenlage, auf der argumentiert wird, halt stimmen. Und darüber haben wir schon intensiv diskutiert, ob das in diesem Fall so war.
Also das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, wie die Auswahl getroffen wird von wer oder welche Person den Kommentar spricht oder einen der drei Kommentare, die um 19 Uhr gesendet werden oder nach 19 Uhr. Und was mich auch in diesem speziellen Falle sehr interessieren würde, wie das jetzt im Zeitfunk zum Beispiel abläuft, ob da eine Redaktionskonferenz ist, wo so eine Sachen nochmal nachbesprochen werden.
Vielleicht erstmal zur Auswahl. Das ist bei uns im Deutschland so geregelt, dass wir einen Kommentardienst haben. Das heißt bei uns Tagesredakteur, Tagesredakteurin und die Person ist dann dafür zuständig, die drei Kommentare auszuwählen, aber nebenbei auch noch die Spätsendung zu planen. Und im Prinzip auch wenn eine Person zuständig ist, ist das schon auch eine Redaktionsaufgabe. Also wir sprechen morgens in unserer berühmten 9.30 Uhr Schaltkonferenz, wo sich so alle Redaktionen des Hauses einmal zusammenschalten. Da sprechen wir schon zum ersten Mal grob über die Themen. Da gibt es ja auch einen Nachrichtenüberblick. Das Hauptstadtstudio sagt ein paar Dinge. Die Forschung sagt ein paar Dinge, vor allem mit Blick auf Corona. Aus Brüssel melden sich die KollegInnen. Und da werden schon mal so ein bisschen, wird schon mal vorbesprochen, was man heute kommentieren könnte. Aber dann kommt die Tagesredakteurin um 11 Uhr zur Arbeit, guckt sich an, was vorbesprochen wurde. Und dann gibt es nochmal eine Korrespondenz mit der Frühsendungsplanung, dass eben die Person da nicht komplett alleine sitzt. Also es ist sehr viel interne Absprache. Das wird, glaube ich, aus dem Gesagten jetzt schon deutlich. Und dann, wenn ich dran bin, mache ich mich dran, die Themen auszuwählen. Also oft hat man mehrere Themen, die man machen könnte. Und dann muss ich natürlich auch gucken, was kann ich realisieren? Aber also für welche Themen habe ich AutorInnen? Welche Zugänge finde ich da? Aber was die am Ende kommentieren, das entscheiden die. Ich bekomme dann das Manuskript, wenn das runtergeschrieben ist, gehe da drüber, redigiere das, prüfe das auf, macht das Sinn, stimmen die Fakten, versteht man das alles, aber ich gehe da am Ende nicht mehr irgendwie rein und sage, das gefällt mir jetzt nicht, wie du das hier argumentiert hast. Das, also ich als Redakteurin bin sozusagen nur für die Stimmigkeit zuständig, die Meinung bleibt beim Autor, bei der Autorin. Das vielleicht so zum Zustande kommen.
Ich habe das Gefühl, ja. In dem, was Johannes Schmidt auch geschrieben hat, was Sie da so geschrieben haben in Ihrer E-Mail, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Nämlich so die Frage, ja, jenseits davon, dass da vielleicht Formulierungen falsch sind oder so, brauchen wir nicht auch mal krasse Meinungen sozusagen oder Meinungen, die mich aufrütteln oder so? Mhm. Vielleicht können Sie das selber mal besser beschreiben, was Sie da uns geschrieben haben.
Ja, also ich möchte erstmal vorweg sagen, dass ich den auch sehr polemisch fand, den Kommentar. Also ich habe das nicht im Radio richtig gehört, sondern auf der App. Und ich wusste gar nicht, dass das um 19 Uhr kam. Das muss ich dazu sagen. Mhm. Ich finde, die Frage, nimmt man Flüchtlinge aus Lesbos auf oder nicht, finde die, über die kann man sich äußern in einem Kommentar. Ich fand nur die Form viel zu polemisch für dieses sensible Thema.
Ja,
weil Deutschland ist ja doch ziemlich allein mit der Meinung. Ich finde es auch gut, dass jetzt 1500 Leute aufgenommen werden. Aber man kann einen Kommentar dazu machen, aber vielleicht nicht in dieser Form.
Okay, aber man kann schon diese Meinung vertreten, ne? Das haben Sie ja auch uns geschrieben.
Also die Meinung vertreten, ob man Flüchtlinge aufnimmt, ja oder nein, aus Lesbos im Speziellen, finde ich da, kann man schon verschiedene Meinungen von senden. Das finde ich schon, weil das ist ja eine Diskussion, die ist ja in ganz Europa, auch in Deutschland finde ich, das ist ja auch ein, sagen wir mal, ein Thema, was jetzt wirklich auch quer durch die politischen Lager durchgeht. Also es ist ja nicht nur ein konservatives, ein Riss im konservativen Milieu, sage ich mal, auch in der SPD und auch, finde ich, bei den Linken. Sogar gibt es ja auch verschiedene Meinungen zu dem Thema. Also das kann man schon sagen. Ich finde, was man nicht machen kann, ist, man ist natürlich immer sehr schnell bei einem bisschen menschenverachtenden Ton, weil es geht natürlich um Menschen und also im Speziellen um Menschen, denen es nicht gut geht. Und da muss man natürlich besonders sensibel sein. Und ich glaube, dann gehört auch keine Polemik hin. Das fand ich jetzt so. Ich finde aber auch, dass es immer wichtig ist, dass man auch unangenehme Begleiterscheinungen von bestimmt gut gemeinten Sachen, man die nicht verheimlicht, weil ich bin fest der Meinung, dass es links und rechts auf der radikalen Seite, sagen wir mal, Überzeugungstäter sind, die man auch nicht erreicht, mit zum Beispiel dem Deutschlandradio, aber dass es Leute gibt, die am Zweifeln sind und da finde ich einfach wichtig, dass ob das jetzt Corona ist und Klimapolitik, Flüchtlings- und Migrationspolitik, dass man auch das Für und Wider transparent macht. Ja, man kann ja zu der Einschätzung kommen, dass es gut ist, viele Leute aufzunehmen oder dass alle Leute sich Masken tragen. Das finde ich alles total richtig. Aber es gibt ja auch Nebenaspekte, die vielleicht dagegen sprechen und dass man die auch transparent macht.
Ich glaube, wenn ich kurz einhaken darf, es würde uns helfen, wenn wir uns ein bisschen von diesem Kommentar lösen würden und sozusagen eine Ebene drüber gehen würden. Weil, Herr Schmidt, Sie haben gerade ein paar Sachen gesagt, wo ich wirklich auch aufgehorcht habe. Also insbesondere, was die Wortwahl angeht. Ich habe ja eben schon gesagt, wir haben da auch redaktionsintern drüber diskutiert. Und zwar nicht nur über das Wort Selektion, sondern auch an anderen Stellen war dieser Kommentar vielen KollegInnen deutlich zu polemisch. Mir auch, habe ich bereits gesagt. Und das bringt mich zu der Frage, wir haben im Zuge dessen im Haus wie auch in der Öffentlichkeit die Diskussion geführt, ob es für journalistische Kommentare Grenzen geben muss. Also gibt es irgendetwas, was man nicht sagen darf? Ich finde das schwierig, das so konkret festzulegen. Also zu sagen, die und die Meinung, die darf es auf gar keinen Fall geben. Weil wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit, wir haben in Deutschland Pressefreiheit.
Um das mal zu raffen irgendwie, Handwerk muss stimmen.
Ja.
Ne? Also die Sprache und so muss astrein sein.
Die Faktenlage
muss stimmen. Es muss irgendwie alles überprüfbar und richtig sein. Ja. Dann, ich habe hier vor dem Podcast mit ein paar anderen Hörerinnen und Hörern auch gesprochen. Dabei kam immer so dieses Grundgesetz und so raus. Freiheitlich, demokratische Grundordnung habe ich 1000-mal gehört oder so oft, wie ich mit den Leuten halt gesprochen habe. Aber was ist da noch? Also ich meine, wenn ich jetzt an verschiedene, also gerade bei dem Thema Geflüchtete, das ist ja ein Thema, das uns seit Jahren, seit 2015 spätestens extrem beschäftigt, da spielt halt ja auch sowas Ethisch-Moralisches mit. Da spielt ja jetzt nicht nur die rechtliche Grundlage mit, sondern irgendwie, also am Ende geht es ja auch um Menschen so. Und ich glaube, das ist bei dem Kommentar, über den wir eben gesprochen haben, ja auch was immer wieder durchscheint bei den ganzen Kommentierungen unserer Hörerinnen und Hörer. Geht es jetzt nicht um irgendwas Juristisches, sondern um Ethik. So.
Und auch um ein Machtverhältnis, weil diejenigen, die in dem Fall kommentieren und urteilen, sind in einer viel mächtigeren Position als diejenigen, um die es geht, nämlich die Geflüchteten, die im niedergebrannten Lager Moria ohne Perspektive sitzen.
Ja, wahrscheinlich. Und also das, ich denke gerade, das habe ich auch im Gespräch mit Hörerinnen und Hörern gehört, dieses, ihr seid ja so mächtig.
Ja.
Das finde ich so krass, weil also ich empfinde das gar nicht
ich
so.
Ich auch nicht, aber wir sind nun mal mächtig, weil wir senden können und wir sind der Deutschlandfunk und stehen für etwas und das ermöglicht uns Dinge.
Finden Sie uns mächtig, Herr Schmidt?
Nein. Also ich finde, der Deutschlandfunk hat natürlich eine spezielle Aufgabe. Ich finde, ich bin ja jetzt in den 70er Jahren geboren und bei den Rundfunkanstalten zum Beispiel, ob das jetzt WDR oder BR ist, also wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel denke zu meiner, als ich noch jünger war, da gab es immer keinen Bettnarz, ja. Und man wusste immer, wenn da Monitor kommt, das ging eigentlich immer in eine Richtung. Mhm. Und wenn man BR geguckt hat, Report München, da war, glaube ich, Herr Mertes. Also da wusste man genau, in welche Richtung. Und der Deutschlandfunk ist ja nun ein Sender fürs ganze Bundesgebiet. Und sag mal, ich finde schon, dadurch hat er auch eine besondere Verantwortung. Ja, also alle Sender haben eine Verantwortung, also, aber der Deutschlandfunk muss ja irgendwie versuchen, für alle das Programm zu machen.
An dem Punkt. Ohne Witz, ich frage mich, Sie sagen so, wir im Prinzip würde das ja bedeuten, wir müssen irgendwie alles abbilden, aber da bin ich gar nicht mir so sicher, weil also es gibt ja, wenn wir dieses Internet uns angucken, wirklich an jeder Stelle, zu jeder Meinung, zu jedem kleinen Mini-Themenkomplex gibt's ja was. Also ja. Wir müssen doch gar nicht alles abbilden,
aber
dann, oder?
Was ist alles? Also, Entschuldigung.
Jede Meinung in jede Richtung.
Nein, also das würde ich auch gar nicht wünschen. Also ich meine, es gibt ja Meinungen, die sind einfach jenseits der allgemeinen Moral. Ich meine, jetzt wenn jetzt ein Kommentar käme, zum Beispiel nach allen Münchner Anschlägen, man würde die Todesstrafe zum Beispiel wieder fordern. Oder Herr Hildmann würde seine antisemitischen Sprüche über den Sender schicken dürfen. Also das ist jenseits der Möglichkeiten.
Ich bin gespannt, was Ann-Kathrin Büsker jetzt sagt, weil die hat so seit ungefähr anderthalb Minuten so ein lustiges Grinsen, so ein interessiertes Grinsen
auf dem Gesicht. Entschuldigung, Schmidt, wir machen uns nicht über Sie lustig.
Nein, überhaupt nicht.
Das soll das bitte nicht wirken. Aber das ist, ich liebe solche Diskussionen. Deshalb grinse ich so breit, weil das betrifft so den Kern unserer Arbeit und deshalb macht mich das so glücklich, darüber zu diskutieren. Und jetzt gerade musste ich auch deshalb schmunzeln, weil Herr Schmidt gesagt hat, ein Attila Hildmann gehört sozusagen nicht bei uns ins Programm. Und dann frage ich mich aber, was ist die Begründung dafür?
Also ich finde, Antisemitismus gehört nicht ins öffentlich-rechtliche Medium. Hat überhaupt nichts in Deutschland zu suchen, zum Beispiel. Und
wenn wir ihn dann vorher briefen und sagen, dass er das nicht sagen darf, können wir ihn dann trotzdem interviewen?
Dann greifen wir quasi in seine Meinungsfreiheit ein.
Ah.
Ich glaube, der Spiegel war es. Der hat ja ein längeres Interview mit Attila Hildmann geführt.
Eher eine Homestory.
Die waren mit dem im Wald spazieren.
Das war ja auch sehr umstritten.
Ja.
Ja. Jetzt reden wir irgendwie über Attila Hildmann. Wir versuchen so ein bisschen die Grenzen auszuloten. Aber ich würde gerne noch mal darauf kommen, haben wir eigentlich ein Problem? Also, Herr Schmidt, Sie lesen, ich war sehr erstaunt und also wirklich überrascht, was wir Sie alles abonniert haben. Sie haben im Moment die FAZ abonniert, den Tagesspiegel, Sie sind ein treuer Spiegelleser und Sie hören Podcasts rauf und runter, Deutschlandfunk, aber halt auch andere. Wenn Sie sich jetzt so das Ganze mal angucken als Mediennutzer, würden Sie sagen, wir haben da in Deutschland zumindest das, was Sie lesen, ein Problem, was die Meinungen angeht, dass da irgendwelche halt nicht vorkommen?
Nein.
Podcast zu Ende.
Nein, ich finde, das sind sehr viele Meinungen vertreten. Also eigentlich die wichtigsten sind alle vertreten. Also ich habe, wie gesagt, ich lese sehr gern. Ich nutze auch sehr die digitalen Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Zum Beispiel, dass man jetzt nicht mehr eine Zeitung abonniert in physischer Form, sondern dass man jetzt mehrere Abos haben kann, digital. Und ich lese auch mal die Tageszeitung zwischendurch. Also da gab es ja auch mal so einen Kommentar, wo es darum ging, dass die Polizisten doch auf der Mülldeponie gut aufgehoben wären. Also es gibt ein volles Spektrum, was man nutzen kann, wenn man danach sucht. Ja, das ist halt die Frage, die mich einfach sehr bewegt, dass sich gewisse Kreise oder viele Kreise wirklich nur noch in den sozialen Medien bewegen, in ihrer eigenen Blase und einfach dieses breite Bild nicht mehr sehen, weil einfach Aspekte, die zum Beispiel gegen die eigene Einschätzung da sind, einfach nicht mehr wahrgenommen werden. Mhm. Also ich gebe ehrlich zu, also ich denke eher konservativ. Und trotzdem schaue ich ab und zu mal in die Tageszeitung, was die dazu sagt.
Ja, Gott sei Dank, weil nur so kann man sich ja irgendwie ein umfängliches Bild auch schaffen. Also ich habe sehr lange die Süddeutsche Zeitung gelesen, jeden Tag, und fand es irgendwann einigermaßen langweilig, weil ich immer nur das gelesen habe, was ich irgendwie schon wusste und die Kommentare oft genau das gesagt haben, was ich auch mir gedacht habe. Seitdem lese ich viel lieber die FAZ, weil genau das die bringen Themen, die ich noch nicht kannte, zum Teil. Die bringen manchmal Kommentare, die mich hochgradig auf die Palme bringen, an denen ich mich aber reiben kann. Und ich finde, für die eigene Meinungsbildung ist es häufig viel, viel hilfreicher, irgendwelche Argumente zu erfahren, die man vorher noch nicht kannte.
Ja, also ich sage jetzt zum Beispiel, jetzt als Beispiel der Spiegel. Spiegel Online hat ja sehr verschiedene Kolumnisten oder Kolumnistinnen. Und da gibt es ja die volle Bandbreite, also von Frau Stokowski auf der einen Seite bis früher Herrn Fleischhauer auf der anderen Seite. Und die Leute, die den Spiegel lesen, ich glaube, die sind zufrieden, dass sie so eine Bandbreite haben. Und ich glaube jetzt nicht, wenn man jetzt sagen würde, man würde jetzt als Beispiel Herrn Höcker als Kolumnisten einstellen bei Spiegel Online, dass man jetzt da unheimlich viel Leser gewinnt oder dass man jetzt da die Leserschaft bei AfD-Sympathisanten erhöht. Ja, das macht keinen Sinn. Erstmal muss man versuchen, den interessierten Teil der Bevölkerung, der auch fähig ist oder willens ist, die gesamte Bandbreite oder die verschiedenen Aspekte sich anzuhören und zu bewerten, ja, die muss man erstmal bei der Stange halten. Ja, und ich beobachte das mit großer Sorge, was sich einfach in den sozialen Medien, was da passiert. Also für mich ist immer wieder erschreckend, was eigentlich in den USA passiert. Ja, dass sich eigentlich, die großen Qualitätszeitungen, sage ich mal, New York Times und wir sind sich eigentlich alle in einer anderen Welt leben als die Trump-Wähler. Und eigentlich fast die gesamten Medien dort, also die Zeitungen zum Beispiel, eigentlich gegen Trump argumentiert haben. Vor der Wahl, also vor der Wahl von Trump und trotzdem sich jemand hinstellt wie er und dann wirklich so jenseits aller ethischen und moralischen Gepflogenheiten argumentiert und dass es einfach zwei Welten geworden sind. Ja? Und die Sorgen habe ich eigentlich auch in Deutschland, dass es sich tendenziell so entwickelt. Also und ich weiß auch nicht, wie man das Dilemma löst. Ja? Mein wichtigster Punkt ist einfach nur, man darf nicht aktivistisch unterwegs sein, indem man jetzt sagt, das ist die gute Sache und vielleicht Nebeneffekte, die vielleicht negativ sind, die erwähne ich jetzt nicht, zum Beispiel im Radio oder als Politiker, weil das der guten Sache schadet. Also das würde mich sehr stören.
Ich glaube, Das ist schon so, was wir jetzt so in den letzten Minuten rausgebracht haben. Wir haben Diversität nötig, so. Wir haben es nötig, dass verschiedene Meinungen dadurch dann auch irgendwie vorkommen. Aber wir brauchen auch Grenzen. Ich wollte ganz am Schluss vielleicht nochmal schauen, können wir nochmal sagen, was diese Grenzen dieses ganzen Pluralismus, dieser Meinungen sind? Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, damit wir alle irgendwie was mitnehmen.
Herr Schmidt geht
vor. Das wäre schön, oder?
Ja, also ich denke, Abwertung von Personen geht nicht.
Und die Frage, die sich jeder Journalist, jede Journalistin ja auch stellen muss, will ich mit dem, was ich hier tue, tatsächlich vielleicht auch einen konstruktiven Beitrag zu einer Debatte leisten? Oder möchte ich einfach nur irgendwem richtig ordentlich auf den Tisch kacken? Und ich finde, unser journalistischer Anspruch muss halt sein, einen wertvollen Debattenbeitrag zu leisten. Und das tun wir halt nicht, indem wir rumblöken, sondern indem wir auf guter Faktenbasis stimmig argumentieren, hier und da auch gut zugespitzt. Eine Zuspitzung ist nicht gleich was Schlimmes, aber wir müssen eben auch massiv auf unsere Wortwahl achten.
Wenn man irgendwas, ein schwieriges Thema anpackt, ja, wo man was schreibt, dann ist ja, man schreibt meinen ersten Entwurf und der ist oft ein bisschen, oft sehr scharf, denke ich mal. Und dann finde ich das persönlich immer gut, wenn man sagt, man guckt nochmal eine halbe Stunde später drauf oder zwei Stunden später drauf. Und dann werden oft Schärfen rausgenommen, weil man denkt, die bringen eigentlich nichts zur Sache, sondern die sind unnötig oder bringen nur Angriffspunkte, die eigentlich den Kern, des, was man vermitteln möchte, eigentlich desavouieren.
Deshalb bin ich für mich in dieser Diskussion ein bisschen zu dem Schluss gekommen, es muss Grenzen geben, was die Wortwahl angeht. Also ganz klar dürfen wir im Journalistischen nicht zu krass formulieren. Wir dürfen nicht zu polemisch formulieren. Und wir dürfen uns nicht Wort- und Redewendungen zu eigen machen, die in klar extremistischen Kreisen geprägt, durch klar extremistische Kreise geprägt sind und dort verwendet werden. So ein Wort wie Ausmerzen hat eine klar nationalsozialistische Konnotation, würde ich auf jeden Fall in der Berichterstattung vermeiden. Das wäre für mich die Grenze. Wenn ich sage, das ist für mich die Grenze, formuliere ich aber gleich auch meine zweite Erkenntnis, dass wir die Grenzen journalistischer Meinung im Prinzip genauso ausloten müssen, wie wir das in den vergangenen Wochen hier im Haus getan haben und auch in der Öffentlichkeit, nämlich darüber zu reden, was wir wollen und was wir nicht wollen.
Ja, und ich glaube, das ist wichtiger, auch in der heutigen Zeit. Das finde ich auch im allgemeinen Leben sehr wichtig, dass man nicht sich die Sachen nochmal überlegt und nochmal drüber schaut, eine Stunde, ob das jetzt andere Kollegen oder Kolleginnen sind.
Und das ist genau das, was ich meine, miteinander reden. Ich glaube, das ist so wertvoll. Das ist so unglaublich wertvoll. Und allein auch anderen Menschen mal dabei zuzuhören, wie sie unsicher sind, nicht immer gleich hinzugehen und zu sagen, ich weiß schon voll Bescheid, sondern sich eben auch mal zu trauen, bin ich jetzt unsicher. Ich glaube, das wäre so viel hilfreicher. Und das ist das, was ich auch aus diesem Gespräch mitnehme.
Und ich glaube, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Also, dass wir tatsächlich echt gar nicht mal so ein Riesenproblem haben, dass es viele Leute, oder nicht viele, einige Leute gibt, die dieses Problem vielleicht auch gerne hätten für ihre Zwecke. Und dass wir aber trotzdem darauf achten müssen, halt sauber zu bleiben und miteinander im Gespräch zu sein. Das ist so eine miese Floskel.
Ja, ist es, aber
komm,
es ist stimmt
Gespräch.
Nun mal.
Aber es stimmt, ne? Und ja, ich glaube, das ist auch nicht so das letzte Mal, dass wir haben jetzt vor allem über Kommentare gesprochen, man könnte noch über Auswahl von Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern 30.000 Stunden reden.
Ich würde mich dafür anmelden jetzt.
Ja. Herr Schmidt, hätten Sie auch Lust? Ja. Wären Sie dabei? Ich buche Ihnen ein Studio in Berlin.
Ja. Also ich bin gern hier. Das ist schön. Es macht Spaß mit Ihnen. Ja.
Gut, alles klar. Dann machen wir das nächste Mal die Runde Büsker, Sterz, Schmidt. Und wenn Sie auch dabei sein wollen, so wie gesagt, nach Redaktionsschluss, das ist dieser Podcast. Und so wie Herr Schmidt das gemacht hat, nach Redaktionsschluss @deutschlandfunk.de ist die Adresse für alles, was Sie irgendwie uns schreiben wollen. Anregungen, was wir irgendwie, keine Ahnung, anders machen können oder worüber wir dringend nochmal reden sollten, grundsätzlich zu Journalismus, auch zu diesem Thema natürlich sehr gerne Ihre Meinung, aber auch ganz grundsätzlich zu dieser Medienwelt und was sie da umtreibt, auch wenn Sie Fragen haben, wie wir das eigentlich so machen, nach Redaktionsschluss @deutschlandfunk.de, das ist die Adresse. Jo, und nach Redaktionsschluss, das ist und bleibt dieser Podcast von der Medienredaktion vom Deutschlandfunk. Und vielen herzlichen Dank an Herrn Schmidt in Berlin und an Katrin Büsker aus dem Deutschlandfunk, dass ihr und sie hier mit mir gesprochen habt.
Gerne.
Vielen Dank auch.
Gerne. Danke. Und ich bin übrigens Christoph Sterz. Und das war's.
Und ich ziehe mal wieder meine Schuhe an.
Ja. Ich hatte kurz überlegt, ob ich es thematisiere.